Wenn man den Auftrag bekommt, sich sonntags hier vorzustellen und Dienst zu tun, dann überlegt man natürlich, was soll man sagen? Man will ja nicht irgendwelche eigenen Worte oder eigene Gedanken sagen, sondern man will das sagen, was Gott will, was er aufträgt. Und so geht es mir immer so, da frage ich dann Gott, was willst du, was ich sagen soll? Und da geschah es eines Abends, ich war dran mit den größeren Kindern irgendwie Bibel zu lesen und Andacht zu halten, das Andachtsbuch. Und da waren zwei Verse, die da in der Bibellese standen und die mich da angesprochen haben und die, wo ich gedacht habe, genau das ist es, darüber sollst du predigen. Und diese Verse entstammen einem Gleichnis im Matthäusevangelium, und dieses Gleichnis wollen wir uns jetzt einmal lesen. Matthäusevangelium, das Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Matthäusevangelium, Kapitel 20, Vers 1 bis 16. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu ihnen und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Bis hierher dieses Gleichnis. Dieses Gleichnis, das gehört zu den sogenannten Himmelreichsgleichnissen, von denen es recht viele gibt in unserer Bibel. Im Matthäusevangelium im Kapitel 13, da kommen sie in ziemlich geballter Form vor. Aber auch an vielen anderen Stellen, wo Jesus in Gleichnissen erzählt, da beginnt er mit diesen Worten. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit Punkt, 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 oder das Reich der Himmel gleicht einem, Punkt, Punkt, Punkt. Unser Herr Jesus will uns klar machen, dass sein Himmelreich, sein Königreich etwas mit einem Geheimnis zu tun hat. Ein Geheimnis ist ja nicht für alle Ohren bestimmt. Man muss schon wollen, man muss interessiert sein. Man muss genau hinhorchen, was Jesus erzählt. In Matthäus 13 zum Beispiel, da deutet er das Gleichnis vom Unkraut im Acker nur seinen eigenen Jüngern. Und beim Gleichnis vom Seemann, da lässt er durchblicken, dass es sich um Gleichnisse handelt und dass es bestimmten Menschen gegeben ist, diese Gleichnisse zu verstehen. Und manchen es eben nicht gegeben ist, diese Gleichnisse zu verstehen. Warum das so ist, das findet ihr alles in den ersten 17 Versen des Matthäus-Evangeliums Kapitel 13. Ihr könnt davon gern zu Hause lesen. Aber es kommt auf jeden Fall auf das Wollen an. In Jeremia Kapitel 29, Vers 13, da sagt Gott unmissverständlich: Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Das spricht der Herr. Es wird also so sein, wie wir unsere Prioritäten setzen, was uns wichtig erscheint, wo wir unsere Zeit und unsere Energie einsetzen. Wenn wir mit unserem ganzen Herzen nach ihm suchen, dann wird er sich finden lassen. Und so gibt es doch immer wieder Verse und Sätze in der Bibel, die schwer oder gar nicht zu verstehen sind. So wie hier unser letzter Satz, den wir gelesen haben. Vers 16. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Dieser Satz steht noch einmal im Kapitel 22, Vers 14, wo es um das Hochzeitsmahl geht, das der König des Reiches seinem Sohn bereitet. Da steht auch, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Das klingt so wie: Viele sind berufen, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, bestimmte Plätze einzunehmen. Viele sind gerufen, Dienst zu tun, aber nur wenige sind dann tatsächlich bereit oder in der Lage, diesen Platz auch auszufüllen oder einzunehmen. Somit kann es zu Verschiebungen kommen und Änderungen. Das Letzte Erste und Erste Letzte sein werden. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz verstanden und ich bin auch offen für Hinweise oder Erklärungen, die mir helfen, diese Worte noch besser zu verstehen. Aber kommen wir noch einmal zurück zu dem Begriff der Himmelreichsgleichnisse. Sie beziehen sich ja sowohl auf unser Leben hier, wie wir unser Dasein gestalten, wie wir durchdringen zum Himmelreich, aber auch auf die Zukunft, wenn das Himmelreich nach unserem irdischen Dasein für uns sichtbar anbricht. Und damit habe ich es schon gesagt, dass das Himmelreich jetzt schon angebrochen ist. Wir dürfen das Reich der Himmel nicht mit dem Himmel verwechseln. Das Reich der Himmel ist auf der Erde. Es ist das Reich Gottes in der heutigen Gestalt, solange Christus, der König, im Himmel ist. Und in dieser Form dauert es an, bis er erscheint, um seine Herrschaft auf der Erde aufzurichten. Als der Herr Jesus damals auf der Erde lebte, erwarteten die Juden das Reich Gottes in sichtbarer Macht und Herrlichkeit. So hatten es ja die Propheten angekündigt. Aber die Masse des Volkes lehnte ihn ab, unter dem Einfluss der religiösen Führer damals. Sie blieben ungläubig, ja, und sie brachten ihren König ans Kreuz. Und deshalb nahm das Reich den Charakter eines Geheimnisses an, das eben nur den Glaubenden bekannt war. Nach der Rückkehr des Herrn Jesus in dem Himmel sollte der Petrus unter diesen neuen Verhältnissen die Verkündigung des Evangeliums einleiten und so das Reich der Himmel eröffnen. In Matthäus 16, Vers 19 sagt Jesus zu Petrus: Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und das hat er dann auch getan und die ihm anvertrauten Schlüssel gebraucht. Zuerst hat er es den Juden, dann den Samaritern und schließlich allen Nationen. Durch seinen Dienst hat er ihnen den Zutritt zum Reich der Himmel eröffnet. Und jeder, der die Autorität des verherrlichten Herrn im Himmel anerkennt, er tritt nun in dieses Reich ein. Aber was macht dieses Reich der Himmel eigentlich so attraktiv, so erstrebenswert? Wir haben im Text von Arbeit gelesen, von der Last, der Hitze des Tages. Macht man nicht eher einen großen Bogen, wenn Arbeit auf uns zukommt? Aber diese Frage wollen wir etwas später klären. Wenden wir uns zunächst einmal den Fakten dieses Gleichnisses zu, das uns der Herr Jesus hier erzählt. Also ein Hausherr besitzt einen Weinberg und es ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, gerade Erntezeit. Die Weinlese steht an und es werden dringend Arbeitskräfte gebraucht. Wir kennen das von uns auch beim Spargelstechen zum Beispiel. Da brauchen wir auch Saisonarbeitskräfte. Wir holen die meistens aus den östlichen Nachbarländern. Und so ist das uns geläufig. Der Hausherr geht also ganz zeitig früh morgens, gleich bei Sonnenaufgang los, auf dem Marktplatz, um Arbeiter anzuheuern. Ja, und man wird sich schnell einig über den Arbeitslohn von einem Denar pro Tag. Das war für die damalige Zeit ein guter Lohn, so habe ich nachgelesen. Die Arbeitszeit umfasste etwa 12 Stunden, also von Sonnenaufgang früh bis Sonnenuntergang. Von früh um 6 bis abends um 18 Uhr. Und die Arbeiter machten sich sogleich an die Arbeit. Und da aber die Arbeit sehr drängte und ja, sehr viele Kräfte benötigt wurden, da ging der Hausherr eben nach 3 Stunden wieder auf den Markt, früh um 9, und fand weit wieder Leute, die auf Arbeitssuche waren. Und auch diese schickte er an seinen Weinberg und verspricht ihnen einen angemessenen Lohn. Ja, und ein Zeichen dafür, dass die Arbeit wirklich sehr wichtig war und nicht aufgeschoben werden konnte, ja, es ist die Tatsache, dass der Weinbergbesitzer den ganzen Tag über auf den Markt geht und Arbeitskräfte sucht, also um 12 Uhr mittags, um 15 Uhr nachmittags und ja sogar um 17 Uhr, eine Stunde vor Feierabend, geht er noch auf Arbeitskräftesuche. Zeitlich gesehen konnten sie ja in einer Stunde nicht mehr allzu viel ausrichten. Aber dennoch ist die Arbeit so wichtig und dringlich, dass sich diese eine Stunde noch lohnt. Und dann wird es Abend, 18 Uhr, Feierabend. Und damit kommt es zur Lohnauszahlung. Die Tagelöhner damals, sie hatten einen Anspruch auf die tägliche Lohnauszahlung. Das war im Gesetz, das Mose von Gott bekommen hatte, so vorgeschrieben. Nachlesen könnt ihr das im 3. Mose, im Kapitel 19, Vers 13 und im 5. Mose, Kapitel 24, Vers 14 und 15. Ja, ein Tagelöhner, er war auf das tägliche Geld angewiesen. Er hatte sicherlich eine Familie zu ernähren. Und in den meisten Fällen hatten sie auch keine Rücklagen. Ja, und eigenartigerweise bekommen die zuletzt Eingestellten zuerst ihren Lohn. Bis hin zu denen, die zuerst angefangen haben zu arbeiten. Die bekommen dann zuletzt ihren Lohn. Und wer jetzt auch nur ein klein wenig Gerechtigkeitssinn hat, der wird über die Lohnzahlung des Hausherrn doch sehr empört sein. Und das waren auch die Arbeiter, die den ganzen Tag über gearbeitet hatten. Sie bringen ihr Unbehagen und ihr Empören auch lautstark zum Ausdruck. Die Letzten bekommen einen Denar, also den vollen Tageslohn, und haben ungefähr nur ein Zehntel der Leistung erbracht. Das ist ungerecht, meinen die Ersten. Ja, und sie hoffen nun natürlich mehr zu bekommen. Aber auch sie bekommen nur einen Denar. Und sie werden damit nicht betrogen. Sie hatten ja einen mündlichen Vertrag von einem Denar Arbeitslohn, Tageslohn. Und an diese Vereinbarung hatte sich der Hausherr gehalten. Ja, nun wendet sich der Weinbergbesitzer an einen dieser Arbeiter, der den ganzen Tag geschuftet hat, persönlich. Er sagt zu ihm: Warst du nicht einverstanden mit diesem Tageslohn? Ich tue dir nicht Unrecht. Bist du vielleicht böse, weil ich gütig bin? Kannst du nicht ertragen, dass ich einem, der viel weniger gearbeitet hat, dass ich ihm genauso viel schenke wie dir? Nimm das Deine und geh. So kann es passieren, dass Letzte zu Ersten werden und Erste zu Letzten. Was will uns der Herr Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Sehr viel, denke ich. Ich war selbst erstaunt beim Nachdenken, was er uns alles deutlich machen will. Ich sagte ja bereits, dass das Himmelreich hier auf dieser Erde hier bereits angebrochen ist. Und in diesem Reich gibt es eine Menge Arbeit. Ich lese mal ein paar Verse aus Matthäus 9, Vers 35. Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ja, Gott, der Herr des Weinbergs, sucht Arbeiter und er verspricht Lohn für die Arbeit. Aber er warnt auch gleichzeitig vor einem Rechtsanspruch auf diesen Lohn. Er sagt, aller Lohn ist Gnade. Wir müssen unser Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg einmal im Textzusammenhang anschauen. In den Versen davor spricht Petrus zu Jesus, in den Versen 27 bis 30, da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Da ist wieder dieser Satz: Es kann schnell gehen, dass aus Ersten Letzte werden und aus Letzten Erste. Es kommt auf unsere Einstellung an. Arbeiten wir um des Lohnes willen oder arbeiten wir aus Dankbarkeit? Was sagt Paulus zu diesem Thema? Wir wollen mal schauen in 1. Korinther 15. Verse 9 und 10. Denn ich bin der Geringste der Apostel. Ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ich bin nicht würdig. Alles ist Gnade. Das sagt der Paulus. Der Herr Jesus formuliert es noch drastischer im Lukas 17. Auch das wollen wir uns einmal lesen. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Diese Verse beschreiben natürlich nur unser Verhältnis zu unserer Arbeit. Wir sind einfach schuldig, diese Arbeit zu tun. Es soll uns vor Hochmut bewahren. Fordernde Gedanken, sie sollen im Keim erstickt werden. Alles Gute in uns, das wirkt Gott selbst. Und dennoch verspricht Gott Lohn. Aber wir müssen differenzieren. Hier in unserem Gleichnis bekommen alle Arbeiter den gleichen Lohn. Und dennoch wird es Unterschiede geben bei der Belohnung. Im Kapitel 19, Vers 29, direkt vor unserem Text steht: Ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Also zwei Komponenten. Einmal wird er hundertfach empfangen und zum anderen wird er ewiges Leben erben. Egal, ob ich als junger Mensch in die Nachfolge Christi trete oder ob und mich als Arbeiter gebrauchen lasse oder ob ich erst als 70-Jähriger zum Glauben an Gott komme und nur noch wenig Zeit habe zu dienen. Ich bekomme ewiges Leben geschenkt. Paulus formuliert es in 2. Timotheus 4, Vers 8 so: Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Und im 1. Mose, Kapitel 15, Vers 1, da sagt Gott zu Abraham: Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott selbst wird unser Lohn sein. Aber es wird auch Unterschiede geben. Paulus sagt im 1. Korinther 3, Vers 8, der aber pflanzt und begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Und in Matthäus 25, im Gleichnis von den anvertrauten Talenten, da sagt der Herr Jesus zu denen, die fleißig waren und die ihre Talente verdoppelt haben, recht so, du guter und getreuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude meines Herrn. Ja, und in Matthäus 10, Vers 42, da sagt der Herr Jesus, wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Das ist ja gewiss nicht viel, ein Becher kaltes Wasser oder in geringen Dingen treu zu sein. Aber dennoch wird das belohnt. Hier im Kapitel 19, Vers 29, wo Jesus seine Jünger anspricht, da werden schon größere Opfer herausgestellt. Ja, ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker, ja, um meines Namens willen verlassen hat, der wird hundertfach empfangen. Ja, das klingt schon eher nach Missionsdienst in der Fremde oder auch nach alles aufgeben für Jesus. Hier wird hundertfacher Lohn versprochen. An dieser Stelle wollen wir mal ein Lied zwischendurch gemeinsam singen. Ich dachte an das Lied Nummer 754 aus unserem roten Liederbuch. Ich komme jetzt zu einem wichtigen Aspekt, den der Herr Jesus uns durch dieses Gleichnis sagen will. Unser Text, den wir gelesen haben, der ist eingebettet in zwei gleiche Verse, einer davor und einer am Schluss. Kapitel 19, Vers 30, aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Und Kapitel 20, Vers 16, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Dieser Vers beinhaltet ja eine ernste Warnung an uns. Dieses Gleichnis ist ja eigentlich an die sogenannten Frommen gerichtet. In den vorhergehenden Versen spricht Jesus sogar nur seine Jünger an. Also die Leute, die alles für ihn verlassen haben. Familie, Beruf, Häuser, das bequeme, geregelte Leben. Die sich ganz und gar auf ihn verlassen haben. Ja, und Petrus fragt hier im Vers 27, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Es könnte sich ein Rechtsanspruch entwickeln auf Lohn, auf Entschädigung, ja ein Verweisen auf die eigene Leistung. Und was für uns Menschen noch viel problematischer ist, das ist unsere menschliche Natur, die doch noch durchkommt. Unser menschliches Zusammenleben gestaltet sich ja oft sehr schwierig. Und es gibt mitunter ja starke Probleme. Und unser Herr Jesus weiß das. Er war ja auch Mensch. Und er kennt auch unsere Gedanken. Und deshalb erzählt er uns ja dieses Gleichnis. Im Vers 12, da sprechen einige, die den ganzen Tag gearbeitet haben, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Ja, Neid ist wahrlich keine gute Eigenschaft. Oder das Herauskehren der eigenen guten Leistungen. Seht her, was ich alles gemacht habe, wie ich mich einsetze für die Sache Gottes. Schnell können da aus Ersten Letzte werden. Was ist wichtig, wenn ich mich von Gott gebrauchen lasse und ihm dienen will? Ich muss erstens die Arbeit gerne tun. Und ich muss mir gewiss sein, dass ich von mir aus überhaupt nichts zustande bringe. Alles, was ich tue, das vollbringt Gott in mir. Paulus sagt es zu der Gemeinde in Korinth, in der es nur wenige Menschen aus der sozial gebildeten Oberschicht gab. Wir können das lesen, er sagt es im 1. Korinther 1. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 29. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott will die gebrauchen, die selbst nichts auf die Reihe bringen. Das heißt, er will nur die gebrauchen, die erkennen, dass alles, was sie tun, nur ein Geschenk von Gott ist. Deshalb dürfen wir auch, wenn wir Gott dienen wollen, unsere Arbeit nicht mit anderen vergleichen. Das führt einerseits zu Neid oder zu Selbstmitleid, andererseits aber auch zu Hochmut und Selbstüberschätzung. Ich werde immer Leute finden, die das oder das besser können, die in kürzester Zeit irgendwo Erfolg haben, wo ich mich schon Jahre abmühe. Leute, die Gebetserhörungen erleben, wonach ich mich schon lange sehne. Leute, die Kontakte zu Geschwistern haben, an die ich einfach nicht herankomme. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Ich schätze meine Arbeit als besonders gelungen oder effizient ein. Alles hat Hand und Fuß. Ruckzuck ist etwas erledigt. Ich betrachte mich vielleicht als unentbehrlich oder besonders begabt. In beiden Fällen wäre Dankbarkeit der bessere Begleiter. Einmal der Dank für meine Begabungen, das, was ich gut kann, aber auch Dank für den Bruder, die Schwester, die etwas besser kann. Dass Gott gütig ist und dem anderen das zukommen lässt, was in seinen Augen das Wichtige und das Richtige ist. Vor einiger längerer Zeit hörte ich, oder ich habe es in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen, ich weiß es nicht mehr, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden einigen Führern bzw. verantwortlichen Leuten des Nationalsozialismus der Prozess gemacht. Das war der sogenannte Nürnberger Prozess. Diese Leute wurden dann eingesperrt und schließlich zum Tode verurteilt. Aber bis das Todesurteil vollstreckt wurde, dauerte das oft noch sehr lange, mehrere Wochen oder Monate. Und in dieser Zeit durften sogenannte Seelsorger oder Pfarrer sie besuchen, mehrmals, um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, umzukehren, ihre Schuld einzugestehen und sich noch von Jesus retten zu lassen, kurz vor ihrem Tod. Gott liebt ja alle Menschen, auch die schlimmsten Verbrecher. Wie stehen wir denn dazu? Finden wir das gerecht? Menschen, die verantwortlich waren für unermessliches Leid in ganz Europa und weit darüber hinaus, die Millionen von Menschen in den Gaskammern umgebracht haben, die unvorstellbare Not und Grausamkeiten über die Menschheit gebracht haben, wenn die plötzlich am Ende, kurz vor Feierabend, gerettet werden und in das Reich der Himmel eintreten, sie hatten dann keine Möglichkeit mehr, ihren Dank zum Ausdruck zu bringen. Wie stehen wir dazu? Blickt unser Auge auch manchmal böse, weil Gott gütig ist? Wir müssen als Menschen, als Geschöpfe Gottes einsehen, dass Gottes Gedanken höher sind und seine Wege höher sind als unsere. Und dass wir auch nicht das Recht haben, Gottes Wege zu beurteilen. Wir meinen oft, dass wir nicht so schlimme Verbrecher waren. Wir haben die Liebe Gottes ja quasi schon als Kinder mit der Milchflasche in uns aufgenommen. Wir meinen vielleicht manchmal, etwas verpasst zu haben im Leben. Wir sind manchmal vielleicht wie der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Haben wir uns schon daran gewöhnt, dass wir alle Zeit beim Vater sind? Der ältere Sohn sagt in dem Gleichnis: Mir hast du nie ein Böcklein gegeben, dass ich mit Freunden fröhlich sein konnte. Ja, glaubt ihr, er hätte seinen Vater gebraucht, wenn er mit seinen Freunden gefeiert hätte? Da wäre kein Platz für seinen Vater gewesen. Das hätte Entfernung von seinem Vater bedeutet. Wir dürfen uns glücklich schätzen, wenn wir schon viele Jahre im Reich Gottes mitarbeiten dürfen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, Was macht das Reich der Himmel so attraktiv für uns, so erstrebenswert? Wenn dort von Arbeit die Rede ist, von Arbeit in der Hitze des Tages. Als wir in das Reich der Himmel eingetreten sind, haben wir erkannt, trotz, dass wir keine Schwerverbrecher sind, wir sind eben als Gottesferne geboren. Schuld daran ist ja Adam, der erste Mensch. Und wir haben alleine keine Möglichkeit, in die Nähe Gottes zu kommen. Ja, weil wir aber wissen, dass die Nähe Gottes uns glücklich macht, sind wir dankbar, dass der Herr Jesus das für uns erledigt hat, uns eine Brücke gebaut hat zu Gott durch sein Sterben an diesem Holzkreuz. Ja, und aus dieser Dankbarkeit heraus arbeiten wir gerne in Gottes Reich. Und dass er dafür am Ende noch Lohn gibt, ist unglaublich. Eigentlich hatten wir ja den Tod verdient. Ja, und nun werden wir sogar noch belohnt. Das ist für uns sogar doppelte Freude.